Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich.
Ils viennent chez nous, profitent de nos droits et s'imposent un coup de bombe!
Wer seid ihr genau?
You want to know who we are?
Wir sind das neue Europa.
Je suis Karl, ich bin Karl, also die Umkehrung der großen Protestbewegung, der großen Solidaritätsbewegung, wird in diesem Film beschrieben, ein Berlinale-Film, der jetzt im Kino zu sehen ist, auch sehr kontrovers diskutiert wird. Über diesen Film werden wir reden. Wir werden aber auch über andere große Kinoereignisse reden. Dune zum Beispiel, der Roman ist jetzt wieder neu verfilmt worden mit einer gigantischen Wucht, mit einer visuellen Kraft, über die wir unbedingt sprechen wollen. Dies und noch viel mehr in den kommenden 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits und wir beginnen mit Lumide, Never Leave You. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit dem Film, auf den sich die Cineasten in diesem Jahr wohl am meisten gefreut haben. Und damit meinen wir jetzt mal nicht den neuen James Bond, der in 2 Wochen in die Kinos kommt, sondern die Verfilmung des Science-Fiction-Klassikers Dune. Ein Buch, an dem schon gestandene Filmemacher gescheitert sind, wie zum Beispiel David Lynch, und zwar spektakulär in den 80er Jahren. Heute also haben wir die Neuverfilmung Dune, die ist jetzt im Kino unter der Regie von Denis Villeneuve. Anna Wollner, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat den Film gesehen und hat den Regisseur erlebt bei der Pressekonferenz in Venedig. Da hatte der Film ja seine Weltpremiere. Anna, viele haben sich jetzt erhofft, mit diesem Film, mit Dune, so eine Art Wiedergeburt des großen, überwältigenden Kinos. Ist das für dich eingetreten?
Also irgendwie schon, denn diese epischen 155 Minuten, die erzeugen wirklich Bilder, die bleiben Bilder, die es auch so noch nicht gab. Das ist für mich ganz klar Kino, das überwältigt, und das auf ganz vielen Ebenen. Das fängt an beim Cast, der ist nämlich hervorragend. Timothy Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgård, um ein paar zu nennen. Optisch ist das irgendwo zwischen Star Wars und Mad Max Fury Road. Es sind wirklich herausragende Bilder des Kameramann Greg Fraser, egal ob das jetzt der Himmel ist, die Gebirge oder einfach nur Dünen und Sand. Und davon gibt es sehr, sehr viel und natürlich auch ein spektakuläres Set-Design, untermalt mit wirklich bombastischer Musik von Hans Zimmer. Und ich hatte das Gefühl, man sieht diesen Film nicht nur, man fühlt ihn förmlich. Denn Denis Villeneuve, Franco-Kanadier, und der ist ja wirklich visionär, was das Science-Fiction-Kino angeht. Der hat Arrival gemacht, der hat Blade Runner 2049 gemacht. Hier hat er jetzt sein Herzensprojekt verwirklicht und das sieht, hört und riecht man gefühlt auch.
Absolut. Also ich hatte immer das Gefühl, so nach einer Weile, dass man diesen Sand so spürt, der knirscht so in die Zähnen. Das ist wirklich sehr haptisch auch. Also es wirkt nicht wie eine einzige große Computeranimation. Also bevor wir reden aber über diese ja ganz große visuelle Kraft, versucht doch bitte mal ganz kurz zu erklären, worum es da geht. Ich habe wirklich sehr oft an Star Wars gedacht. Das ist kein Zufall.
Ja, aber tatsächlich ist da die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Weil George Lucas sich natürlich von Frank Herberts Bibel des Science-Fiction-Romans hat inspirieren lassen. Und die Story ist, oder die Geschichte ist hier vielleicht auch so ein bisschen das Problem, oder besser gesagt das Problemchen. Denn es fühlt sich ein bisschen an wie bei Herr der Ringe, die Gefährten, wie ein sehr langer Epilog mit Anlauf. Es ist der erste von 2 Teilen, beziehungsweise 2 sollen es werden, wenn der erste erfolgreich ist. Und es geht, ähnlich wie bei Star Wars, um eine sehr entfernte Galaxie, einen Imperator, der anordnet, dass die Herrschaft über den wüsten Planeten Arrakis, auch als Dune bekannt, wechselt, und Herzog Leto Atreides, der soll mit seiner Gefolgschaft von den Harkonnen übernehmen. Allerdings ist dieser Wechsel eine Falle, denn so sandig der Planet aussieht, hier wird die Weltraumdroge Spice geerntet und Paul, der Sohn von Atreides, ist eventuell der lang ersehnte Messias der Fremen, einem unterdrückten, auf Arrakis lebenden Wüstenvolk. Ja, und als es so richtig losgeht mit der Handlung, ist der Film eigentlich schon vorbei, mit einem Cliffhanger zum eventuell 2. Teil.
Also großartige Bilder, eine wahnsinnige Wucht, das erwartet man bei diesem Regisseur auch. Ich fand aber, muss ich dir auch sagen, besonders schön, diese heilige Familie, von der du schon gesprochen hast, also diese 3 Menschen, wo man eine ganz innige Beziehung spürt. Alles ist für mich manchmal etwas zu hochtrabend. Das ist so eine Dauerspannung, das ist so ein Hintergrundrauschen von großer Feierlichkeit, und ich war dann immer dankbar, wenn ich diese Figuren wieder folgen konnte und dann aber auch gespürt habe, da steckt schon auch eine Aussage drin in diesem alten Roman, die hat was Aktuelles.
Die hat was total Aktuelles, und das ist eigentlich auch spannend, wie visionär Herbert in den 60ern schon war. denn der Roman ist wirklich damals ein politischer, religiöser, technologischer und ökologischer Kommentar auf das natürlich 20. Jahrhundert gewesen. Und das hat Villeneuve jetzt in die Gegenwart übersetzt, weil es einfach immer noch sehr, sehr aktuell ist.
Sadly, the book is by far more relevant today.
Traurigerweise ist das Buch heute noch relevanter als damals. Die Gefahr von Vermischung von Religion und Politik, die Gefahr von Messias-Figuren, die Auswirkungen von Kolonialismus, die Zerstörung der Umwelt. Die nächsten Generationen werden uns verurteilen für das, was wir der Erde heute antun. Es wird Zeit, wütend zu werden. Die Umwelt sollte überall höchste Priorität haben. Ich will kein Moralist sein, aber es geht aktuell ums nackte Überleben. Und darum geht es auch in Buch und Film. Ums Überleben.
Dune also auch ein Appell für mehr Umweltbewusstsein und diese Gratwanderung, die richtige Balance zu finden aus Film für Buchkenner und Film für Buchneulinge, ist ihm in meinen Augen tatsächlich gelungen.
Unbedingt. Was ich ganz merkwürdig finde übrigens, also ich habe ihn auch im Kino gesehen zum Glück und das braucht man auch wirklich, damit man überhaupt was sieht, was entdeckt in diesen Welten. Gleichzeitig ist der Film aber auch bei HBO Max im Stream. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen und frage mich, das ist auch eine Art Selbstentmachtung denn des Kinos.
Total. Zumal Warner schon so ein bisschen zurückgerudert hat und den Film erst in einem Monat auf HBO Max zeigen wird. Also es war mal angekündigt sofort, da ist Denis Villeneuve, glaube ich, ausgerastet, denn ein Film wie Dune zeigt, was die große Leinwand kann und dass wir solche Filme wie Dune natürlich auch brauchen. Und dafür hat Villeneuve sehr, sehr hart gekämpft.
These are of course difficult times.
Ich weiß, dass die Umstände nicht leicht sind. Natürlich geht die Sicherheit des Publikums vor. Aber ich kann nur an jeden appellieren, gehen Sie ins Kino. Der Film wurde für die große Leinwand geträumt, gedacht, geschrieben und gedreht. Dune auf der großen Leinwand zu gucken, am besten im IMAX, ist eine körperliche Erfahrung. Für mich ist die große Leinwand Teil der Bildsprache.
And for me, the big screen is part of the language.
Das unterschreibe ich sofort und der ist auch nicht der einzige. Christopher Nolan zum Beispiel, der andere große visionäre Blockbuster-Regisseur, der uns letztes Jahr Tenet geschenkt hat, der hat Warner mittlerweile den Rücken gekehrt und macht seine nächsten Filme bei Universal, weil er einfach eine exklusive Kinoauswertung haben will. Und ich denke sowieso, wer Dune nicht im größtmöglichen Kino sieht, ist für mich selber schuld.
Absolut. Außerdem muss man sagen, dass Dune weitaus verständlicher ist als The Tenet. Also man begreift dann schon ziemlich schnell, worum es da geht. Ist ja auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Vor allem ist es für mich ein großes antikes Familiendrama in einer unglaublichen Landschaft angesiedelt. Dune, jetzt also im Kino zu sehen, seit Donnerstag der erste Teil. Für uns gesehen von Anna Wollner. Dank dir.
Sehr gerne.
Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Nach einem furchtbaren Bombenattentat auf ihr Wohnhaus verliert die junge, liberal erzogene Berlinerin Maxi, gespielt von Luna Wedler, fast ihre gesamte Familie. Nur ihr Vater, Milan Peschel, überlebt. Es sind dann die schweren Monate der Trauer, die wir erleben. Wir erleben auch, wie sie auf die Seite einer neurechten Bewegung gezogen wird, verkörpert vom smarten Führer Karl, Janis Niewöhner, der sich als Tröster und als Kümmerer anbietet und sie ganz auf seine Seite ziehen kann. Das ist ein Film von Christian Schwoch, einer der bekanntesten deutschen Regisseure, inzwischen auch international arbeitet. In Deutschland sind Filme entstanden wie Deutschstunde und Paula und international The Crown. Er hat also auch für diese Serie gearbeitet. Zusammen mit seinem Autor Thomas Wendrich hat er diesen Berlinale-Film inszeniert. Jetzt ist er im Kino zu sehen. Je suis Karl von Christian Schwoche, den ich herzlich grüße. Hallo Christian.
Guten Tag, hallo Knut.
Christian, ihr habt ja beide zusammen schon mal einen sehr eindrucksvollen Film zu diesem Thema gemacht, nämlich im Rahmen der NSU-Trilogie 2015 war das. Das basiert ja damals auf dem Faktenmaterial. Also das waren die Tatsachen, die ihr künstlerisch bearbeitet habt. Diese Geschichte jetzt ist eine frei erfundene, also eine ganz fiktive, ein großer Kinospielfilm, mutig angegriffen, dieses wichtige Thema. Warum jetzt in dieser Form, nachdem ihr quasi dokumentarisch gearbeitet habt?
Na, dokumentarisch ist es ja auch nicht, ne? Weil bei der Sozialisierungsgeschichte von Zschäpe, Mundlos und Bönert haben wir natürlich auch Leerstellen gefüllt und bestimmte Dinge, die wir als Fragen hatten, fiktionalisiert. Aber du hast vollkommen recht, Je suis Karl hat Thomas Wendrich sozusagen frei erfunden. Wir hatten nach dem ersten Film, wo wir so in die Abgründe der Neonazi-Szene der 90er geschaut haben, das Gefühl, wir müssen weitermachen, weil diese Szene, diese Welt hat sich so verändert. Sie sind eben nicht mehr Glatze und Bomberjacke, sondern sie wollen in den Mainstream und das mit ganz viel Kraft und Energie und verstecken ihre Haltung ganz oft auf den ersten Blick hinter so einer Hipness, hinter so einer Coolness. Sie benutzen Musik, sie benutzen die Aktionsform linker Gruppen eigentlich von Greenpeace und Amnesty International und verbergen eigentlich oftmals erstmal, wer sie sind und was sie wollen. Und das hat uns wirklich beunruhigt, weil wir uns die Frage gestellt haben, was passiert eigentlich, wenn eine Greta Thunberg oder ein Barack Obama von Ultrarechts plötzlich auf die Bühne kommt und wie können wir dem dann entgegengehen oder wie leicht sind wir auch als Gesellschaft.
Genau, das ist das große Thema, dieses beunruhigende Thema dieses Films, die politische Verführbarkeit eben. Wir sehen es anhand von Maxi. Luna Wähler spielt das ganz wunderbar, ist auch nominiert worden für den Deutschen Filmpreis. Insgesamt gibt es 4 Nominierungen für diesen Film, Christian. Und ich fand, dass sie dann relativ schnell, also auch mit diesem Hintergrund, den sie hat, und der Vater lebt dann noch, ist noch da, relativ schnell auf diese andere Seite geht und habe manchmal vermisst, dass sie vielleicht größere Zweifel hat oder sich selber mal befragt. Also sie geht für mich sehr schnell auf in dieser Bewegung, die ihr bisher ja völlig fremd gewesen ist. Sie geht allerdings immer davon aus, dass das ein islamistischer Anschlag war. Das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Das ist ja Teil dieses Komplotts.
Zum einen geht sie und nicht nur sie, sondern die Gesellschaft geht erstmal davon aus, dass es ein islamistischer Anschlag ist. Auch das inspiriert von den NSU-Morden, wo damals ja überhaupt nicht in der rechtsradikalen Szene ermittelt wurde. Es waren die Dönermorde, nannte man das in Deutschland, weil man immer davon ausging, das war in der Migranten-Community, kam der Täter oder die Täter her. Hier ist es auch so, ich meine, Maxi hat das Liebste verloren. Sie hat ihre Mutter und ihre Brüder verloren. Die Trauer ist so groß, die Entfernung vom Vater, der anders mit seiner Trauer umgeht, ist massiv. Und da ist einfach niemand. Ne? Das ist sowas, was wir auch wissen, wenn jemandem sowas zustößt, sind die Opfer meistens sehr, sehr alleine. Auch bekannte Freunde können damit sehr, sehr schwer umgehen. Und da ist sie einfach sehr empfänglich. Und Karl macht es auch schlau. Der bietet ihr Trost an. Sie sieht trotzdem, wenn sie das erste Mal mit ihm auf dieser Sommerakademie in Prag ist, wo lauter junge Leute sind, da hört sie auch, dass da radikale Sachen gesagt werden. Aber Karl hat so eine Art, sie zu überzeugen, ne, auch wenn sie fragt, wer seid ihr eigentlich? Ich finde, dass das, dass er das ziemlich überzeugend macht. Und das Verrückte ist, auch wenn wir, du und ich glaube, wir sind sehr gefestigt politisch, aber es gibt ganz, ganz oft passiert es eben, dass jemand sich ganz schnell irgendwo hineinziehen lässt. Und das ist das, was der Film zumindest behaupten will. Und deswegen geht es auch vergleichsweise schnell, dass sich auch beim Zuschauer manchmal Widerstände regen und dieses Moment, vor allem, weil wir ja als Zuschauer immer mehr wissen als Maxi.
Genau, also die Frage stellt man sich natürlich als Zuschauer, wie würde ich reagieren, wie gefestigt ist tatsächlich meine innere Überzeugung, das ist ein ganz wichtiges Thema des Films, aber ich fand eben durch diese Schnelligkeit und auch nicht so Ansätze von Rissen und Zweifeln, verliert die Figur, so toll sie auch gespielt wird, dann doch an Glaubwürdigkeit und damit komme ich zu diesem anderen Punkt, den du auch schon angesprochen hast, der tatsächlich für mich ein Problem ist, nämlich die ja dargestellte Oberfläche, also diese glitzernde Oberfläche dieser Neurechten, diese hippen Leute, von denen du auch gesprochen hast, die sehen gut aus, die haben schicke Klamotten, die feiern ihre Partys und das wird alles auch gut und visuell eindrucksvoll inszeniert, aber dahinter verschwindet für mich der Inhalt. Also ich hätte mir an den Stellen dann mehr Auseinandersetzung auch gewünscht mit den ideologischen Vorgaben dieser Leute. Was beschäftigt sie eigentlich? Womit versuchen sie, die Gesellschaft zu unterwandern? Also diese ideologische Auseinandersetzung verschwindet für mich hinter der Oberfläche, die hier hip inszeniert wird.
Das muss ich annehmen als Kritik. Das Verrückte ist, Rechte haben politisch nichts anzubieten. Da ist ganz, ganz wenig. Es ist sehr parolenhaft. Es ist letztlich das, was die neue Rechte so hip präsentiert. Das sind die alten Ideen. Und das ist, wir wissen, was das ist. Das ist Rassismus, das ist Antisemitismus, das ist Abgrenzung der eigenen Kultur und es ist die Mauer, die um Europa gebaut werden soll, die faktisch ja schon erreicht ist. Also ich glaube, sehr, sehr viel mehr ist da nicht und das ist eben das Verrückte, dass es eben, deswegen zeigen wir so viel Oberfläche, weil das ist sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal, sich weltoffen zu geben, neue Begriffe oder alte Begriffe umzudeuten oder auch moderne Begriffe wie Diversität und Feminismus für sich zu nutzen. Und dahinter verschwindet das da ganz, die ganz traditionellen rechtsradikalen Motive stellen. Ich finde, das zeigen wir sehr, sehr deutlich. Wir zeigen den Film gerade überall in Deutschland und es kommen sehr, sehr viele Leute mit Rassismuserfahrung oder die sich mit Rechtsterrorismus beschäftigen. Wir sind einfach unheimlich dankbar, dass mal so ein Film, der ja auch sehr, wie du sagst, sehr bunt und auch etwas lauter daherkommt als die Sachen, die ich sonst mache, es überhaupt mal zeigt, dass es da etwas gibt, an das wir uns oftmals ganz, ganz schnell schon gewöhnt haben.
Dann noch eine Frage zum Ende. Also wir wollen jetzt hier nichts spoilern, ne? Das ist ein Spannungselement auch, aber ich würde vielleicht so viel wagen jetzt zu sagen, dass gerade der Schluss dann, also eine große Übersteigerung nochmal dieser Figur, eine Verklärung auch der Figur ist, eine Selbstinszenierung ist das ja sowieso alles. Und auch da hatte ich das Gefühl, also bei diesem ja auch groß inszenierten, das ist ein Kinofilm, nicht? Ende verschwindet dann wiederum auch die Botschaft. Also dann ist sozusagen nur der Träger der Botschaft wichtiger als das, was er vielleicht transportieren will?
Ist nicht so ganz leicht, bei dem Film über das Ende zu reden. Ja. Ohne zu verraten, was passiert. Aber das, worauf du anspielst, ist ein Mechanismus, den es in der Geschichte auch schon, nicht der letzten 20, 30 Jahre, das hat es auch schon bei den Nazis gegeben. Man Man kreiert ein Ereignis, um andere Ereignisse nachfolgen zu lassen oder dass sich Dinge verselbstständigen. Und wir erzählen hier einen Zustand sehr auf die Spitze getrieben, wo die Gesellschaft an einem Punkt ist, wo sie sehr brüchig wird. Und das nutzt Karl, der auch übrigens ein großer Narzisst ist und jemand ist, der davon getrieben ist, in den Lauf der Geschichte einzugreifen und dafür bis ans Äußerste geht. Was das ist, das verrate ich jetzt nicht. Aber das, was wir bei dem großen Finale des Films erzählen, das ist die Vision vom Tag X. Das ist das, wovon Rechte seit Jahrzehnten träumen, dass die Gesellschaft irgendwann auch kippen kann. Und dass Bewaffnete, die es überall gibt, ne, auch in Deutschland wissen wir, es verschwinden immer Waffen und Munition aus der Bundeswehr. Es gibt sogenannte Prepper, die auf diesen Tag X warten. Das ist die rechte Revolution. Und das führt der Film ziemlich auf die Spitze. Und wir denken das mal durch. Und kurioserweise, ich meine, der Film, wir haben daran 5 Jahre gearbeitet, sehen wir dann Anfang des Jahres im Kapitol in Amerika, was passiert, wenn ein Mob plötzlich aufgebracht ist. Da sind 5 Menschen, werden dort erschossen. Und das war wie so ein Vorbote von dem, was wir jetzt im Film am Ende mal durchspielen. Was eigentlich passiert, wenn wir uns bestimmten Dingen nicht in den Weg stellen als Gesellschaft oder so immer so tun, als wäre es alles nicht so schlimm. Und das ist laut, da hast du vollkommen recht. Das ist auch nicht sehr, das ist nicht klein und als Frage, sondern das kommt sehr wuchtig. Und ich finde nicht, dass sich da in der Art und Weise, wie es erzählt wird, die Botschaft versteckt. Im Gegenteil, ich glaube, dass das eine ziemlich fette Warnung ist, was wir da aussprechen. Und so hoffe ich zumindest, dass es gelesen und gesehen wird.
Und in diesem furiosen Ende zum Beispiel wird ja auch nochmal eine Flüchtlingsfigur eingeführt, von der ich auch wiederum dachte, Christian, ist das jetzt nicht auch so eine Art erzählerisches Alibi, also dass er damit plötzlich anwesend ist, so als eine Art Gegengewicht? Also das ist dann für mich sogar fast etwas didaktisch. Also ich verstehe dann schon die Absicht und frage mich, musste das so sein?
Also erstmal wird die Figur natürlich viel früher eingeführt, nämlich am Anfang des Films. Ja. Also dieser Flüchtling, Yusuf heißt er, das ist eine Klammer.
Er kehrt zurück, ja.
Und, ich fand das irgendwie eine ganz tolle Idee von Thomas, dem Drehbuchautor, dass der Geflüchtete unserer Hauptfiguren aus dieser Kriegssituation hinausführt, denn er ist derjenige, der das alles schon erlebt hat. Mir war ganz wichtig, dass die Rechten in diesem Film nicht das letzte Wort haben. Und deswegen finde ich diese Szene am Ende, ich will die jetzt auch nicht spoilern, aber das ist eine Szene, die Hoffnung verbreitet oder verbreiten soll. Ich hoffe ja nur, dass das als hoffnungsvolle Szene aufgenommen wird. Denn ich glaube, bei all dem, was wir da vorher durchspielen in dem Film, möchte ich das Publikum nicht irgendwie damit entlassen, zu sagen, ja, okay, wir sind dem Untergang geweiht. Und im Gegenteil, es ist ein Film. Ich sträube mich sozusagen, ich belehre jemanden oder ich will Botschaften aussenden. Es ist bei diesem Film anders. Ich glaube wirklich, dass der Film irgendwie ein Weckruf sein kann. Und deswegen mit einer hoffnungsvollen Szene endet, die irgendwie ausdrücken will, wir können als Gesellschaft sehr, sehr viel stärker sein, als wir es jetzt sind.
Christian Schwoch, wir haben es gerade gehört, ist unterwegs mit diesem Film auch in Schulen und ich bin mir sicher, dass es da auch viele Diskussionen geben wird über diese Geschichte von jungen Leuten, denn das sind ja junge Menschen, von denen du da erzählst. In dem Film Je suis Karl für 4 deutsche Filmpreise nominiert. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Christian Schwoch, Regisseur von Je suis Karl.
Danke.
Radio 1 vor vormittags, das Filmmagazin, also mal wieder eine Serie und was für eine. Geschrieben von Laila Stieler, die ja so großartige Filme geschrieben hat wie Gundermann zum Beispiel. Sie hat diese Serie Einer Frau auf den Leib geschneidert, bin ich mir ganz sicher. Inszeniert übrigens von Richard Huber, Produktion des RBB, läuft ab Mittwoch dann immer so 2 Teile, ist aber jetzt schon in der Mediathek zu sehen und das können Sie am Wochenende bei diesem Wetter gerne tun, weil danach geht es Ihnen auf jeden Fall besser, obwohl wichtige, ernste und auch durchaus sozial prekäre Themen da verhandelt werden. In Tina Mobil. Und die Hauptrolle spielt Gabriela Maria Schmeide, bestens bekannt von Filmen wie Halbe Treppe, wie Die Polizistin, nicht zu vergessen Systemsprenger, auch ein Riesenerfolg für dich. Erstmal schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Studiogast hier, toll. So langer Zeit mal wieder ein echter Mensch live hier bei uns zu Gast. Und ich muss dir wirklich sagen, ich habe mir große Teile angeschaut von diesem 6-Teiler, ne? Und musste ein paar Mal so wirklich schlucken. Und dann dachte ich immer, bist du ja zurzeit auch so dünnhäutig? Die Zeiten sind ja so, dass wir alle irgendwie sehr empfänglich sind. Oder steckt nicht tatsächlich da in diesem ganzen Projekt, in der Geschichte dieser Tina, so viel emotionales Potenzial? Wie ging es dir beim Spielen? Wie ging es dir mit dieser Figur?
Na, das war schon Hammer. Aber über die Länge der Zeit, das sind ja wie 3 drei Spielfilme hintereinander, die wir aufgenommen haben. Also, als ich das gelesen habe, das Drehbuch, habe ich als erstes gesagt, ich möchte diese Worte sprechen. Ich möchte die Schlagfertigkeit dieser Figur einmal selber spüren können, weil das habe ich nicht, das hätte ich gerne. Aber ansonsten, du spürst ja immer nicht die unmittelbaren Situationen, sondern es ist ja immer die Länge der Zeit, die dich erfüllt erstmal in der Zeit der Produktion. Wie war die Frage, ob es ans Herz geht? Ja. Was sagst du?
Ob es dir auch emotional
ist? Ja, aber ich finde natürlich wirklich, dass es auch genug Szenen gibt und sowas, wo du auch richtig mal durchatmest und fängst, oh, ich möchte nicht so sein. Also du kriegst dir einfach eine Lupe in die Hand gedrückt und guckst vergrößerterweise auf einen Menschen, an dem du draußen vorbeilaufen würdest.
Übrigens auch sehr lustig zum Teil, darf man auch nicht vergessen. Also bei Anna Harte sind wirklich schöne Dialoge, schöne Witze dabei. Und diese Figur, an der man vielleicht vorbeilaufen würde, allerdings nicht, wenn sie in ihrem Laden da steht. Dann sieht man ja, was für tolle Sachen sie verkauft. Sie ist also eine mobile Brötchen-Brotverkäuferin, weil sie am Anfang gleich ihren Job verliert. Ist alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, heranwachsende Kinder, also auch eine wirklich extrem schwierige Situation. Und ich fand bei ihr so schön, dass sie immer, wie siehst du sie, so versucht, die Kontrolle zu behalten. Das kann auch nervig sein für alle anderen, ist ja klar. Aber sie versucht, die Würde zu bewahren und immer die Kontrolle zu behalten.
Ja, aber ich finde schon, es ist sehr nervig. Es ist sehr nervig. Du hast wirklich mindestens die Hälfte der Zeit, könntest du die Frau an die Wand stellen und sagen, Ruhe, weg. Ist ja schlimm, weil sie ist wirklich die Kommandozentrale zu Hause und weiß für jeden ganz genau, wie sein Leben laufen wird, wie der ist, was der braucht, was der macht. Das ist natürlich den Kindern nicht, die sehen das nicht so. Und sie werfen ihr das dann auch vor. Und sie merkt das aber nicht. Also ihre Übergriffigkeit, das ist ihr nicht bewusst. Sie glaubt wirklich, vollstes Glauben, sie handelt richtig. Tut sie oft auch, aber oft mangelt es ihr an Respekt. Und das muss sie schwer lernen innerhalb dieser 6 Folgen.
Also auch andere Meinungen zuzulassen, andere Lebensentwürfe zuzulassen. Aber ich bleibe ja dabei, für mich ist sie wirklich eine herzerwärmende Figur, weil das tut sie ja nicht aus Gemeinheit oder weil sie so eine Domina ist, sondern weil sie das Beste für ihre Kinder will. Und sie hat auch wenig Möglichkeiten, sich zu beraten. Ihr Mann ist zwar präsent, ist auch gar ein schlechter Typ, aber die leben ja nicht mehr zusammen. Sie ist auf sich gestellt. 3 Kinder, dann noch so malochen. Also ich verstehe schon, dass das Regiment dann vielleicht auch ein bisschen strenger sein muss.
Ja.
Also, verteidige die Figur, du merkst es, ja.
Na, du merkst, was so toll ist an ihr, dass die wirklich so Stehaufmännchen, das ist nun sozusagen ein Symbol für Leila Stieler per se, also sie immer so vor allen Dingen Frauen, die eben immer wieder aufstehen und weitergehen. Und hier ist es wirklich unglaublich zuzugucken, wie jemand dauernd hinfällt, immer wieder hinfällt, sich aufrappelt und sagt, okay, dann gehe ich nach links weiter. Oder wieder hinfällt, okay, dann muss ich vielleicht nach hinten weitergehen. Immer ein Plan. Man würde ihr wünschen, dass sie einfach einmal stehen bleiben kann. Ja. Das kann sie nicht. Das muss sie dann schweren Herzens ab und zu mal lernen, aber auch da fällt ihr schwer.
Warum ist auch der Titel so doppeldeutig, dieses Tina Mobil? Du sagst gerade, sie muss lernen, stehen zu bleiben, aber ihr Job ist ja, also sie macht sich dann selbstständig, nicht nachdem sie da rausfliegt, weil sie auch eine große Klappe hat, auch solidarisch ist übrigens, mal nicht vergessen. Also sie hat dann selber so ein Tina Mobil, mit dem sie rumfährt und Schrippen und sowas verkauft. Sie fährst dann auch durch die Lande und ich dachte mir, eigentlich ein super Job. Man kommt zu den Leuten, man fährt über die Dörfer. Landschaft spielt eine große Rolle übrigens, sehr liebevoll
aufgenommen. Aber möchtest du nachts um 3 Uhr aufstehen? Ja, also bei uns erzählen wir das, dass sie immer so 4, 5 aufsteht. Ja. Aber ich war ja wirklich mit einer in Bremen, bin ich einen Tag unterwegs gewesen. Ja. Die steht, glaube ich, um 2:30 nachts auf, damit sie das alles schafft, weil sie noch weit fahren muss bis zu diesem Ort, wo das Auto dann steht, wo sie einlädt. Die ist dann zwar nachmittags um 3:30 fertig, aber dann ist der Tag ja auch schon 13 Stunden alt. Also ich würde es... Ja. Das wäre nichts für mich, diese nachts, morgens, oh nee.
Aber sie hat natürlich einen tollen Kontakt zu ihren Kunden und Kundinnen, manche sind auch Stammkunden. Axel Werner spielt zum Beispiel ganz wunderbar, oder Christian Steyer, das sind so schöne kleine...
Ursula Werner. Lennartz, alles, Carmen Meyer-Antoni, Ute Lobosch, die sind so, so super alle, wirklich.
Das sind wirklich Legenden übrigens auch, die dann kleine Rollen besetzen. Und ich dachte mir, auch das ist ja ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Irgendwie ist dieser kleine Wagen auch eine Art Bühne und sie performt ja da auch für die Leute.
Ja, das ist ihr Zuhause, das kann sie, da ist sie auch wieder die Vorherrschaft, die Tochter, die dann mit einbezogen wird, die wird schon so gemaßregelt vor aller Augen, aber die erstarkt dann neben ihr, das ist ganz schön zu beobachten und die Figuren sind echt toll, die da davor stehen.
Die Kinder sind auch toll.
Ja, ich meine aber auch die Kunden, die dann aufblühen da am Anfang, wenn dann anfängt da ein Jugend mit reinzukommen und plötzlich wird dieser Laden erweitert zu einem kleinen Tante-Emma-Laden und du siehst, wie die alle aufblühen. Plötzlich ist wieder Leben in der Bude, so schön.
Stimmt. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, denke ich. ich mir, wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, es geht ihr wirklich nicht gut. Und die Kinder, die sind ja eigentlich auch wunderbar. Sie versuchen sie ja irgendwann auch zu unterstützen. Sie verstehen ja auch die Situation der Mutter. Und dann geht es darum, ja, wir sind arm. Und dann sagt sie immer, ich bin nicht arm. Wir sind nicht arm. Also diese Verweigerung sozusagen, das zuzulassen, obwohl sie es ja doch letztlich ist.
Na, ich, das rührt mich an ihr wirklich, dass sie das nicht glaubt. Also, dass sie wirklich glaubt, wir sind nicht arm. Dass sie das nicht aus rhetorischen Gründen sagt, um die Kinder aufzubauen, sondern die ist der festen Überzeugung. Das sag ich mir jetzt, ihre Worte. Wir sind nicht arm. Wir haben eine Wohnung. Wir haben jeder ein Bett. Wir haben genug anzuziehen. Wir essen. Wir haben Ausbildung. Ich habe eine Arbeit, da muss ich mich zwar drum kümmern. Wir sind nicht arm. Und da hat sie recht. Da steht sie da. Und man, als Zuschauer sitzt du davor und denkst, mein Gott, die hat ja recht. Was wollen wir eigentlich? Also, sie kämpft um ihre Würde, dass sie eben nicht so gesehen wird wie jemand, der mit offener Hand dasteht. Und weil sie tut was dafür. Das finde ich absolut bemerkenswert.
Und das finde ich bei aller Komik und auch bei allen großen Emotionen einen ganz wichtigen Punkt an dieser Serie. Es gibt viele solche Menschen, die hart arbeiten und trotzdem sich kein gutes Leben mehr leisten können. Also das ist für mich auch eine Momentaufnahme von Deutschland heute.
Ja, aber ich glaube, Tina würde sagen, ich habe ein gutes Leben. Okay, ich fahre nicht weit in Urlaub. Ich trage keine tollen Klamotten. Ich habe kein privates Auto oder sowas. Aber ich habe ein gutes Leben. Ich bin nicht arm.
Dann sag uns vielleicht zum Schluss noch, was war das so jetzt für dich, so eine Serie mal zu machen? Du hast viele, ich habe ein paar Rollen schon genannt, wirklich große, auch sehr differenzierte Rollen gemacht. Aber jetzt so eine Serie, wo du ja wirklich alles sein kannst. Also so viel Raum hat man doch sonst nirgends. Vielleicht im Theater manchmal, bei einer langen Aufführung spielt es in Hamburg Theater, ne?
Ja, genau. Aber das ist schwieriger. Also das war wirklich so, so anstrengend. 3 Monate hintereinander, jeden Tag. Das könnte ich nicht oft. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederhole. Also das ist wirklich anstrengend. Aber eingedenk der Tatsache, dass ich dann dadurch im Theater nicht probieren konnte und jetzt eigentlich nur noch ein einziges Stück gerade spiele. Das ist aber der Tribut, den man dann zahlt, wenn man sowas Schönes machen kann.
Ich denke, es war ein hoher Preis, aber es hat sich gelohnt, das zu investieren für Tina Mobile. Ich finde, dass diese Serie so das gleiche Kultpotenzial hat, vielleicht Warten auf den Bus. Damit könnte man es wirklich vergleichen, auch dieser Blick auf ein ländliches Brandenburg, auf eine andere, ganz andere soziale Welt, die da geschildert wird in dieser Serie. Gespielt von Gabriela Maria Schmeide, bei der ich mich herzlich bedanke. Du fährst jetzt gleich weiter nach Bautzen zu deiner Familie. Und morgen Abend sehen wir uns beim Neiße Festival. Da läuft mein kleiner Film über das sorbische Kino, wo du ja auch vorkommst als Sorbin mit dem großen Wunsch, vielleicht auch mal einen großen sorbischen Film zu machen. Auf Sorbisch. Das wäre vielleicht dann unser nächstes Gespräch, das wir hier führen. Okay. Aber morgen wollen wir uns freuen, wenn da auch Leute vorbeikommen im Steinhaus in Bautzen.
In Bautzen,
da ist der
genau.
Film zu sehen. Alles Gute dir, gute Fahrt, bis morgen.
Okay, tschüss.
Io te amo, Mattia. Was heißt das, übersetzbar?
Ich liebe dich.
Und jetzt auf Türkisch, Ilknur.
Seni seviyorum.
Seni seviyorum.
Schau mich mal an. Ist besser, so ein bisschen schräg den Meißel zu arbeiten, so.
Und jetzt plötzlich irgendwie dich komplett anders anziehen.
Wenn ich jetzt Kopftuch trage, sehe ich aus wie meine Uroma.
Herr Bachmann und seine Klasse, ein 3,5-stündiger monumentaler Dokumentarfilm von Maria Späth. Auf der Berlinale gefeiert, gab es den Silbernen Bären und es gab den Publikumspreis, der zum ersten Mal im Wettbewerb verliehen wurde, zusammen mit Radio 1. Dieser Film ist jetzt im Kino zu sehen und wir lernen ihn also kennen, den Herrn Bachmann. Ein Jahr lang hat Maria Späth eine 6. Schulklasse im hessischen Stadt Allendorf begleitet und vor allem den Lehrer beobachtet, der kurz vor der Pensionierung steht. Er ist ein fabelhafter Pädagoge, ein Mann, der feste Strukturen schafft für seine Schüler und Schülerinnen, die ja aus aller Welt kommen, die ganz unterschiedliche persönliche, nationale, kulturelle Hintergründe haben. Und ich fand es wirklich erstaunlich, wie er es schafft, diese Klasse zusammenzuhalten, ja aus dieser Klasse eine Einheit zu machen. Am Ende des Jahres merkt man wirklich, die gehören jetzt alle auf irgendeine ganz besondere Weise zusammen. Und ich habe Maria Späth auch gefragt, wie macht er das? Was ist seine besondere Methode? Wie gelingt es ihm, mit den Schülern und Schülerinnen so umzugehen, wie es tut.
Also ich glaube, als erstes ist es der Aspekt, dass er einen Raum schafft, wo man sich wohlfühlen kann. Und das hat schon mit der Art zu tun, wie er den Raum einrichtet. Ja? Also ich habe immer gesagt, eigentlich sieht es hier aus wie in deinem Wohnzimmer. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit die Menschen, die Kinder in dem Fall, sich wohlfühlen und Vertrauen fassen können, ja? Sich sicher fühlen. Und an diesem Ort wird auch wirklich alles verhandelt werden, ja, über jedes Thema gesprochen und auch Herr Bachmann zeigt sich, glaube ich, mit all seinen Stärken, aber auch mit all seinen Schwächen. Ich glaube, das ist vielleicht das Besondere an ihm, dass er nichts tabuisiert und dass er mit Kindern arbeitet, die sozusagen unterschiedlichen Ausgangspunkt haben. Manche sprechen gut Deutsch, manche sind erst vor kurzem nach Deutschland gekommen. Und er versucht eben, den Kindern einfach Möglichkeiten zu geben, dass sie ihr Selbstwertgefühl auch durch vielleicht nicht schulische Sachen wie Musik machen, Jonglieren, Steine klopfen, ja, dass sie das aufbauen können.
Ich fand, seine Methode hat was von Sokrates, also er arbeitet dialektisch, er verunsichert auch, er stellt ständig Fragen, so interessant. Und diese Fragen, man selber stellt sich übrigens dann auch die Frage, was würdest du jetzt antworten? Also er ist dann auch klug und raffiniert manchmal, führt sie aufs Glatteis und holt sie wieder zurück. Also es ist ein ständiger Prozess des Dialogs, den ihr da auch eingefangen habt in dieser Klassensituation, sodass man es gut nachvollziehen kann, dieses ständige Gespräch untereinander, das er da führt?
Ja, das war auch sehr schön zu sehen. Also wir waren, als wir angefangen haben zu drehen, ging es einfach für mich darum, ganz vorurteilsfrei die Situation in dieser Klasse zu beobachten und einfach zu sehen, was passiert. Und wir sind ja da 7 Mal insgesamt waren wir vor Ort und haben in einem Zeitraum von 1/2 Jahr gedreht. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir uns diese Zeit genommen haben und auch den Kindern diese Zeit gegeben haben. Und das war auch wirklich sehr schön für uns als Team, glaube ich, kann ich das sagen, dass wir in diese Klassengemeinschaft auch reingewachsen sind. Ja, also wir haben nicht nur immer gedreht, sondern wir haben auch zusammen gegessen oder mal Musik gemacht oder gesprochen. Ja, und vor allem das Gespräch, das fand ich sehr wichtig, weil er eben auch Sachen wie Solidarität einfordert. Ja, und eben, wie du schon gesagt hast, herausfordert, provoziert, aber auch ermutigt und kritisiert und bestärkt. Ja, und auch, also man muss auch sagen, es ist eine ganz normale Gesamtschule. Ja, da geht es auch darum, dass die Kinder nach diesem Jahr, das ist eine Eingangsstufe, dann verteilt werden auf die unterschiedlichen Schulsysteme. Natürlich geht es auch um Leistung, ja, aber das Besondere ist, glaube ich, dass es eben auch einen Platz dafür gibt, eben für Gespräche und für diese Aktivitäten, die ihr Selbstwertgefühl und ihnen ein positives Gefühl vermitteln sollen, dass es diese Zeit gibt.
Ja, mit diesem positiven Gefühl gehen wir übrigens auch aus dem Film raus. Wir haben das Gefühl, wir haben ja etwas mal gesehen, das fast so etwas ist wie eine pädagogische Utopie. Und Maria, du hast uns ja schon etwas auch erzählt von der Arbeitsweise. Mich hat das dann trotzdem immer wieder auch verwundert. Natürlich kenne ich auch Langzeitbeobachtungen, aber diese Kinder vergessen ja die Kamera offensichtlich. Und du bist auch bei sehr schwierigen Situationen dabei, auch bei Diskussionen mit den Eltern. Es wird auch geweint, es wird gestritten. Die Kamera ist immer dabei und sie scheint wirklich für die Kinder, für die Jugendlichen, auch nicht für Herrn Bachmann, anwesend gewesen zu sein. Wie geht das?
Ja, für mich als Filmemacherin war das erstmal ein großes Geschenk, weil das kann man nicht planen. Es geht darum, dass man sich vertraut und dass die Kinder uns vertraut haben und auch uns einfach aufgenommen haben. Ja, also das ist etwas, was sehr kostbar ist und was man eben, wie gesagt, nicht planen kann. Und für mich ist es ein Geschenk und ich glaube, der Aspekt von Zeit ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt und dass man, wie gesagt, auch nichts erzwingt, sondern dass man einfach sich die Zeit nimmt, zu beobachten und zu sehen, was passiert.
Was ich noch so wichtig finde an diesem Herrn Bachmann, ist ja die Tatsache, ich glaube, es kam schon etwas rüber, er ist natürlich auch eine sehr originelle Persönlichkeit, nicht? Dieser bärtige Mann, immer mit so einer gehäkelten oder gestrickten Kappe auf, trägt T-Shirts auch von AC/DC, liebt ja auch selber Musik und macht auch gerne selber Musik, aber ich finde, er biedert sich nie an. Also er ist nicht jemand, der sagt, wir sind ja total auf Augenhöhe, er ist schon der Lehrer auch und er übt auch immer wieder mal Autorität aus und versucht dann auch Ordnung herzustellen, Disziplin, eine Ruhe im Klassenraum. Also das hat mir auch so gut gefallen, dass man ihn manchmal sieht und dann sieht man ihn auch sogar mit den Augen des Schülers, der man selber mal war und denkt, ja, also da gibt es durchaus auch eine gewisse Strenge, die gehört zu dieser Persönlichkeit.
Ja, absolut. Also er nimmt diese Rolle des Lehrers auch an. Er respektiert aber auch die Schüler und die Schüler respektieren ihn. Und was er auch macht, was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass er auch bestimmte Dinge erklärt, also in seiner Rolle. Ne? Dass er zum Beispiel sagt, wie schwer das für ihn ist, diese Noten zu vergeben oder die Schüler zu bewerten. Aber er muss es eben machen und dass es keine leichte oder einfache Aufgabe ist. Ja? Also ich glaube, das Geheimnis liegt einfach in dem Gespräch, also dass man miteinander spricht. Eigentlich ist es kein Geheimnis, sondern das ist im Grunde, sollte das normal sein, also weil wir in der Lage sind zu sprechen und zu erklären. Und was ich eben auch ganz interessant finde für mich persönlich, weil ich als, ich glaube, als ich Schülerin war, habe ich auch immer überlegt, was sind denn die Lehrer für Menschen, für Persönlichkeiten? Also was steckt da hinter der Rolle? Und das finde ich eben jetzt bei Herrn Bachmann schön und auch interessant, dass er sich zeigt. Ja, und es geht nicht immer darum, alles, glaube ich, richtig zu machen. ja, oder perfekt zu sein, sondern ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, er zeigt sich eben auch mit seinen Schwächen. Also es sind nicht nur die Stärken, sondern es gibt ja auch, so wie wir alle sind, ja, wir haben alle Stärken und Schwächen.
Also ich kann dir sagen, diese 3,5 Stunden sind wie im Fluge vergangen und manche Schulstunde, die ja nur 45 Minuten dauert, in meiner Erinnerung war sehr viel länger und sehr viel bleierner und sehr viel zäher. Also wie im Flug ist man dabei und vor allem am Schluss ist man genauso berührt wie der Herr Bachmann, denn die Klasse, du hast es gesagt, löst sich ja auf, es ist eine Momentaufnahme dann doch auch und die ist dann nicht mehr in der Form existent und er ist berührt und wir sind als Zuschauer auch. Maria Späth, ganz herzlichen Dank. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Herr Bachmann und seine Klasse jetzt also im Kino zu sehen und Sie können auch Maria Späth persönlich kennenlernen. Heute um 17.30 Uhr ist sie in Berlin im FSK, morgen um 11 Uhr Matinee im Delphi, auch dort wird sie den Film präsentieren und am Montag um 17 Uhr hier im Thalia in Potsdam-Babelsberg. Ein Gespräch mit Maria Späth ist dann also auch möglich und da bekommt man einen Einblick in all ihre Geheimnisse. Wie hat sie es nur geschafft, diesen Film so intensiv zu machen und dabei die Schüler im Unterricht nicht ständig zu stören? Radio 1 für vormittags, das Filmmagazin. Der folgende Film versetzt uns nach Russland. Irgendwo in Russland, so genau wird das gar nicht gesagt. Ich vermute mal irgendwo, doch im Norden ist es auch sehr kalt dort. Und dort betreten wir ein Schattenreich. Garagenvolk heißt dieser Film, der ist schon hochgelobt worden, hat den Heiner-Karo-Preis bekommen, hat den Werner-Herzog-Preis bekommen, was ich besonders schön finde, weil der Preis kommt wirklich von diesem legendären Regisseur. Und dieses Schattenreich besteht aus Garagen. Das sind so lange Reihen am Rand der Plattensiedlung. Und in diesem Schattenreich, da entfalten sich die männlichen Seelen. Und zwar mit allen möglichen Dingen, die sie lieben. Da gibt es einen Ikonenschnitzer, da gibt es jemanden, der unterhalb dieser Garagenwelt nochmal eine ganz eigene Welt ausgegraben hat. Ein Haus, etwa so 4 Etagen tief hinein geht das ins Erdreich. Wir haben Wachtelzüchter, wir haben die unterschiedlichsten Dinge, die aber alle in diesen Garagen stattfinden. Und dieses Reich entdeckt hat eine Regisseurin, die aus der Ukraine stammt, in Deutschland lebt. Und ich erstmal ganz herzlich grüße Natalia Jefimkina. Hallo, grüß dich.
Super, danke. Hallo.
Natalia, wie hast du das überhaupt gefunden? Also wusstest du davon, dass diese Männer dort so ein Eigenleben führen, dass es ein verborgenes Leben ist, das so viel über sie erzählt? Also wie bist du auf dieses Reich gestoßen, der Garagenbewohner?
Garagen gibt es überall. Also es ist ein russisches Phänomen. Es war auch ein DDR-Phänomen und auch der sowjetische Phänomen, aber jetzt eben auch sehr verbreitet in Russland. Also es gibt Garagen von Kamtschatka bis nach Moskau. Und ich war dort 3 Monate in dieser Gegend und deswegen kannte ich sehr viele Menschen. Und dort konnte ich viel besser ansetzen.
Du sagst doch nie genau, wo das eigentlich ist. Und das ist Absicht?
Ja, genau, das ist Absicht, weil ich will, dass es wie so ein Prototyp für das Land ist, weil es sehr unterschiedliche Menschen sind, die man dort findet, jung und alt und Ingenieur, aber eben auch ein Säufer oder ein Künstler. Und das ist mir wichtig, dass es eben für die Gesellschaft steht und nicht für einen Ort oder eine Region. Die Menschen sind einzigartig, aber man kann sie doch in ganz Russland finden.
Und nicht nur dort, du hast es so recht gesagt, irgendwie sind Garagen immer was Besonderes, nicht? Da ist man auch für sich allein, man ist nicht in der eigenen Wohnung und trotzdem gehört es irgendwie auch zu einem selbst. Also schon allein die Bilder, die da hängen oder diese lustvolle Rumschrauberei am Motorrad oder am Auto. Also Garagen haben ja wirklich etwas sehr Individuelles, aber deine Typen, die du da findest, die sind nochmal was ganz Besonderes. Und wenn es nicht ein Dokumentarfilm wäre, würde ich denken, das ist wunderbar ausgedacht von Dostojewski oder von Tschechow. So eine Leute kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Also wie hast du die auch kennengelernt und was hat dich fasziniert an diesen doch sehr eigenwilligen, sehr besonderen Menschen?
Also ich habe natürlich Charaktere gesucht, die es nur einmal gibt. Und für mich mussten sie auch so unterschiedlich sein und so echt und so natürlich. Und die Kamera war den Menschen so egal, dass es manchmal spielfilmartig kommt. Mhm. Und der Kameramann ist auch ein unglaublich guter Kameramann, Axel Schneppert. Und wir haben versucht, die Qualität des Dokumentarfilms zu heben und so nah den Ängsten und den Träumen und den Liebesgeschichten dieser Menschen und ihren ganz innigen Momenten zu kommen.
Ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, es gibt noch viel mehr und auch andere Verrückte. Und trotzdem finde ich ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt für mich kein Kuriositätenkabinett, das ist keine Freakshow, sondern das sind ja wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, die sich da ihr eigenes Reich geschaffen haben, also die auch aus den Bedrängnissen so ein bisschen fliehen. Also wir nehmen die schon sehr ernst in diesem Film und du machst dich über sie auch nicht lustig.
Ja, das war auch ganz wichtig, dass man erstmal vielleicht lacht. Es gibt sehr viele verschiedene witzige Szenen und dann aber das ein bisschen auch einem dann vergeht, weil man sie dann mag und dann mit ihnen fiebert. Und wenn es gibt einige sehr schlechte Ausgänge in dem Film. Also wir verlieren Protagonisten und das ist natürlich, dann kommt man schon ins Grübeln, ob man jetzt lachen sollte oder doch weinen.
Wir haben ja, das habe ich schon gesagt, vor allem eine Männerwelt. Es gibt auch eine richtige Garagenband, wie sich das gehört, so eine punkige Band. Die haben eine Sängerin, da kommt nochmal ein Frauenspiel. Dann noch diese verhaltene Liebesgeschichte, die du erzählst. Aber im Grunde genommen ist es doch eine Männerwelt. Warum?
Ja, weil es ist eine Männerwelt, weil man dort laut, schmutzig sein kann und man sich absolut zurückziehen kann von der Realität und auch von zu Hause. Und es gibt Frauen, die sind dann auch in der Garage, zum Beispiel wie die Dackelzüchterin oder Lena eben. Aber es ist schon eine Männerwelt. Es ist eine absolute versteckte Männerwelt, wie eine Bärenhöhle des russischen Mannes.
Bärenhöhle des russischen Mannes beschreibt diesen Film, finde ich ganz wunderbar. Und was ich ihm auch noch ganz wichtig finde in deiner Schilderung, in diesen Geschichten, manches ist natürlich auch ganz sinnvoll. Klar, wenn da jemand Wachteln züchtet, die werden ja auch gegrillt und gegessen. Aber zum Beispiel dieses merkwürdige Haus im Untergrund, wo jemand sein Leben lang dran gearbeitet hat, das ist ja fast eine dadaistische Kunstinstallation. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie hast du das empfunden? Also es gibt schon auch sehr surreale Momente in diesem Film.
Ja, ich fand das unglaublich, wie ein Mensch einfach sich einer Aufgabe sein Leben lang widmen kann. Und wir sind so, auch in Westeuropa, wir sind so von vielen Dingen, mit so vielen Dingen beschäftigt. Und da konzentriert sich ein Mensch auf eine große Lebensaufgabe. Und das ist, das hat mich schon sehr fasziniert.
Natalia, noch eine Frage. Wenn du diesen Film jetzt in der ganzen Welt zeigst, und der ist sehr erfolgreich, völlig zu Recht auch in seiner Erzählhaltung, du sagst, der hat einen Spielfilmcharakter. Wie reagieren die Menschen? Und wissen das jetzt auch deine Protagonisten, dass sie jetzt plötzlich doch so einen ganz überraschenden Ruhm haben? Das Intimste, das Geheimste, ihre Garage ist jetzt weltberühmt geworden.
Ich glaube, das ist denen tatsächlich egal. Sie leben ihre Garagenwelt, sie waren noch nie im Kino, die interessieren sich nicht für andere Realitäten. Sie sind in ihrer Realität völlig zu Hause. Und als ich vorgeschlagen habe, dass sie zum Festival kommen, nach Berlin, auf die Berlinale, Februar nach Berlin, und Ramana hat ja seiner neuen Liebe versprochen, dass er sie ins Meer bringt. Und er sagte dann zu mir, nee, ich muss meine Liebe ans Meer bringen. Ich kann nicht nach Berlin.
Dann grüß sie bitte alle ganz herzlich von uns, wenn du dann mit ihnen wieder mal sprichst. In dem Film Garagenvolk erfahren wir sehr, sehr viel über diese Menschen. Es ist auch ein Film über das heutige Russland, aber gleichzeitig sind diese Geschichten auch merkwürdig der Zeit entrückt. Nicht. Das ist was sehr Universelles, was du da erzählst. Diese entrückte Welt der Garagen. Garagenvolk ist in Berlin im Kino zu sehen, und zwar am Krokodil. Heute wirst du auch bei der Abendvorstellung dabei sein, und dann läuft der Film dort 3 Wochen lang. Und ich kann jeden nur ganz herzlich einladen, diese Reise anzutreten. Ein Film von Natalia Jefimkina, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Dankeschön.
Vielen Dank.
Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Der folgende Film führt uns mitten hinein in die Arbeit von investigativen Journalisten, und zwar in einer Weise, ich dachte, dass das überhaupt möglich ist, dass man diesen Leuten über die Schulter schaut, dass man wirklich dabei ist, dass man Zeuge wird, wie Wahrheit gefunden wird. Denn genau das ist ja das Ziel dieser intensiven Arbeit von Journalisten. Ich sag's wirklich, es sind vor allem Männer, also auch in diesem Film sind es vor allem Männer, fast ausschließlich ein Film, der genau diesen komplizierten, wie ich finde, auch gefahrvollen Weg beschreibt. Hinter den Schlagzeilen heißt dieser Film und führt uns hinein in die Redaktion der Süddeutschen Zeitung, ein Film von Daniel Sager. Ich erstmal herzlich grüße. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Und ich muss dir wirklich sagen, gleich am Anfang, also es ist ein ganz spannender Film, man ist ja wirklich dabei, aber ich konnte mir das immer nicht erklären. Diese Leute, die diesen Job machen, leben ja nicht zuletzt davon, dass sie auch im Verborgenen arbeiten, dass sie Informanten haben, dass sie bestimmte Methoden benutzen, die uns so nicht unbedingt zugänglich sind. Also was hast du getan, dass du dabei sein durftest, auch bei ganz heiklen Situationen?
Ja, das war tatsächlich ein sehr schwieriger Prozess und ein sehr langer Prozess. Also wir sind über ein Jahr hinweg immer wieder nach München zur Süddeutschen Zeitung gefahren und haben dort Gespräche geführt und versucht, Vertrauen aufzubauen. Und nach einem Jahr kam es dann zu dem tragischen Tod von Daphne Caruana Galizia, und ich fand, das ist eine unglaublich wichtige Recherche, die daraufhin losgegangen ist. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach, beide Seiten, und das lief gut, und dann haben wir weitergemacht.
Das ist die Kollegin, die auf Malta ermordet wurde, eine Autobombe, und das sind diese beiden Männer, die das alles recherchieren, nämlich Bastian Obermeier und Frederik Obermeier, nicht verwandt miteinander. Die beiden haben auch viele Preise bekommen für ihre Arbeiten, nicht zuletzt eben auch für dieses schräge Ibiza Pizza-Video, wo sie auch dran waren. Also es sind ja auch mehrere Ebenen, sind mehrere Fälle, die sie bearbeiten. Teilweise auch gleichzeitig, habe ich das richtig verstanden? Ich habe auch mal gedacht, wenn man dann dran ist, ist man an einer Sache nur dran. Aber so ist der Arbeitsalltag da nicht?
Nee, die haben ganz viele unterschiedliche Recherchen immer zur selben Zeit, weil man weiß ja auch nicht, welche Recherche führt wann zu einem Ziel, wann hat man genügend Informationen zusammen, um das veröffentlichen zu können. Und als wir angefangen haben, den Film zu machen, wussten wir aber noch gar nicht, welche Recherchen wir im Laufe der nächsten 1 bis 2 Jahre wirklich begleiten werden. Also die Idee war erstmal, einen Film über investigativen Journalismus zu machen und einen ganz offenen Blick auf das Handwerk zu liefern. Ja. Und genau, und dann kamen die neuen Indizien und die neuen Hinweise irgendwie rein. Da sind neue Recherchen entstanden und das wurde dann der Film.
Also die Panama Papers sind auch mit Ihnen verbunden und haben Sie auch sehr bekannt gemacht. Jetzt haben wir gleich am Anfang eine Begegnung mit Edward Snowden, die ich hochinteressant finde, weil er diesen Männern auch begegnet, mit großem Respekt natürlich, aber er erklärt sehr genau auch dieses ambivalente Verhältnis zwischen Informanten und Journalisten, was auch in deinem Film eine große Rolle spielt. Also da gibt's schon auch ein großes Spannungsverhältnis und eine unterschiedliche Interessenlage auf beiden Seiten?
Genau, das ist ein sehr spannendes Verhältnis zwischen Whistleblowern und den Journalisten, weil beide Seiten sind voneinander abhängig. Der Whistleblower braucht die Journalisten, um seine Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Journalisten brauchen die Informationen von dem Whistleblower, um an brisantes Material zu kommen. Und das zwischen Bastian und Frederik Obermeier, die die Panama Papers auch rausgebracht haben, einen der größten Leaks, den es jemals gegeben hat, und Edward Snowden, den berühmtesten Whistleblower, dass die beide darüber sprechen, war natürlich sehr dankbar für den Film.
Ich fand auch total interessant, die Haltung zu sehen von denen. Also das eine ist natürlich mal zu beobachten, wie arbeiten sie, aber ihre Haltung, weil es gibt dann so am Schluss, hat man diesen großen Ibiza-Triumph, sagte der Chefredakteur auch, und ich finde das ganz toll. Leute, kein Triumphgeheul. Also wirklich, wir bleiben bescheiden. Und ich hatte auch bei den Männern so das Gefühl, dass die sehr, sehr in sich ruhen und das mit einer großen inneren Ruhe machen.
Ja, also das Gefühl habe ich auch. Die sind sehr bescheiden. Die machen ihre Arbeit sehr gewissenhaft. Und das ist auch das, was den Qualitätsjournalismus am Ende ausmacht, dass man einfach sich auf die Arbeit konzentriert und dann nicht damit hausieren geht, sozusagen, was man jetzt politisch ausgelöst hat, irgendwie durch eine Recherche.
Werden Regierungen gestürzt durch ihre Recherchen, weil ganz konkret so in Österreich. Es gibt auch mal so eine schöne Stelle, da sagt, ich glaube, es ist der Bastian, der sagt dann, also jetzt gerade läuft so die Nervositätsspirale richtig heiß, aber er ist dabei total ruhig. Also das muss alles innen irgendwie in ihm brodeln. Außen merkt man gar nichts. So sind die, ne?
Also. Ja, ich meine, es gab dann gegen Ende der Recherche gab es natürlich schon auch Situationen, wo sie sehr angespannt waren und wo sie auch meinten, jetzt mal gerade kein Interview, wenn ich dann irgendwie ankam und ein paar Fragen hatte. Aber klar, sie versuchen natürlich professionell zu sein und das irgendwie die Gefühle ein bisschen im Zaum zu halten, aber in ihnen arbeitet das schon extrem. Also.
Aber auch in jeder Situation, wenn sie Interviews führen, wenn sie mit Leuten sprechen, das ist so eine Beherrschtheit, so eine Genauigkeit. Man hat das Gefühl, die sagen nie irgendeinen Satz, der nicht vor Gericht standhalten würde?
Also nie würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind natürlich, also sie sind sehr professionell, sie machen das schon sehr lange, sie haben wahnsinnig komplexe Recherchen rausgebracht und haben dadurch natürlich auch sehr viel Erfahrung. Und ich glaube aber auch, dass sie tatsächlich sehr kontrolliert sind und ganz genau wissen, wann sie was sagen dürfen. Und das macht sie aber eben auch zu vertrauensvollen Journalisten. Und das ist sicher auch ein Grund, weshalb sich Whistleblower immer wieder an sie wenden.
Übrigens auch interessant, also auf der einen Seite die Whistleblower, auf der anderen Seite, es wird sehr genau thematisiert im Film, gibt es natürlich auch Leute aus Ministerien, aus Geheimdiensten, aus anderen staatlichen Organisationen, wo sie dann sehr genau hinsehen, weil sie immer sagen, hier besteht natürlich die große Gefahr, instrumentalisiert zu werden. Also ihre Recherchen dann in eine bestimmte politische Richtung zu lenken. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema in deinem Film. Also wie bewahrt man sich die Unabhängigkeit?
Genau, also das war mir auch wichtig zu thematisieren generell, wie gehen Journalisten mit Informationen um? Also zum einen, woher bekommen sie sie? Aber dass sie das natürlich auch einordnen müssen und sich selbst nicht zu einem politischen Sprachrohr machen. Und so ist das auch in dem Fall, wo sie zum Beispiel nach Israel reisen, was ja politisch auch ein brisantes Land ist sozusagen. Und sie dadurch eben auch gesagt haben, wir müssen die Informationen, die wir hier bekommen, sozusagen einordnen um zu wissen, was die damit auch bezwecken, dass die uns die Informationen geben, weil das hat ja, die haben ja auch ein Ziel.
Jetzt gibt es allerdings schon eine Stelle, wo man eine emotionale Betroffenheit sehr deutlich spürt, auf Malta, finde ich. Also bei den Recherchen, das ist eine Kollegin, die da ermordet wurde. Und da gibt es auch wichtige Assoziationen, wo sie immer sagen, in gewissem Sinne schauen wir in die Zukunft. Also noch ist es in Deutschland nicht so weit, dass Journalisten ermordet werden, aber sie werden bedroht. Es gibt Hetze, es gibt Lügenpressevorwurf. Und irgendwie habe ich deinen Film die ganze Zeit so ein bisschen empfunden als einen Gegenentwurf dazu. Und nochmal klarzumachen, was hier doch für ein kostbares Gut ist, nämlich die Pressefreiheit, hier gepflegt von hervorragenden Journalisten.
Ja, also ich meine, die Branche steht jetzt schon seit ein paar Jahren unter einem großen Rechtfertigungsdruck. Und wir erleben das ja auch gerade in der Corona-Zeit, wo auf Querdenker-Demos immer mehr gegen Journalisten vorgegangen wird, die angegriffen werden. Und trotzdem ist es noch relativ sicher im Vergleich zu vielen anderen Ländern für Journalisten in Deutschland zu arbeiten und mit dem Film irgendwie zu zeigen, wie wertvoll das ist und wie kostbar und wie dankbar wir auch dafür sein können, dass wir so eine freie Presse hier haben, die so frei arbeiten kann. Das ist was sehr Besonderes und das sollten wir auf alle Fälle pflegen und schützen und dafür sorgen, dass diese Freiheit weiter bestehen bleibt.
All diese Gedanken hat man wirklich im Kopf, wenn man deinen Film sieht. Hinter den Schlagzeilen ein Film, der uns mitten hineinführt in investigative Recherchen. So genau, wie man es sonst nur im Hollywood-Film sieht, wenn dann die Herren dann eben mit ihren hochgekrempelten Armen anfangen, ihre Recherche zu betreiben. Bei dir ist es eine ganz reale Widerspiegelung täglicher Arbeit von hervorragenden Kollegen in der Süddeutschen Zeitung, auch im Spiegel übrigens. Sie arbeiten ja dann zum Teil zusammen. Dir ganz herzlichen Dank. Dies war Daniel Sager, der Schöpfer von Hinter den Schlagzeilen.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.